Einen schönen guten Morgen zusammen. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Du bist nicht länger ein Sklave der Angst. Wir haben das gerade gesungen. Du bist ein Kind Gottes. Wie das praktisch aussehen kann und welche Konsequenzen das haben kann, möchte ich heute mit euch an einem Brief durchgehen, dem Philemon-Brief, den Paulus an einen reichen Mann der damaligen Zeit geschrieben hat. Und er hatte Sklaven und einer der Sklaven befand sich zufällig bei Paulus im Gefängnis. Die Ausgangslage für Paulus war also ziemlich schlecht. Und aus irgendwelchen Gründen saß mit ihm im Gefängnis dieser Sklave. Menschen hat man ja in der damaligen Zeit wie eine Ware gehandelt und sie waren Eigentum des jeweiligen Käufers. Man sollte meinen, das war damals, das ist heute bei den Prostituierten, die aus Afrika und anderen Ländern eingekauft werden, nicht anders. Sie sind Eigentum derer, die sie gekauft haben. Es ist auch heute so mit den Jugendlichen, die in den asiatischen Meeren auf Schiffen eingesperrt werden für den Rest ihres Lebens und dort für uns Fische fangen, die wir dann in Billigdiscountern zu Abend essen. Sklaverei in der heutigen Zeit. Also nicht so tun, als wäre das irgendwo in vergangenen Zeiten. Das ist auch heute ein ziemlich aktuelles Thema. Paulus findet sich also zusammen mit diesem inhaftierten Sklaven. Und der Unterschied ist, dass aus irgendwelchen Gründen der Sklave entlassen werden kann, Paulus aber nicht. Wenn man sich in die Situation hineindenkt, kann es auch sein, dass Paulus einfach das Bestechungsgeld bezahlt hat, damit der Sklave Onesimus aus der Haft freikommt. Möglicherweise war Onesimus auch eingesperrt, weil er geklaut hat oder gestohlen hat oder betrogen oder was auch immer. Darauf gibt es im Text später auch einige Hinweise. Es kann aber auch sein, dass Onesimus einfach entlaufen war und deswegen im Gefängnis gelandet war. Jedenfalls schreibt Paulus, wie wir nachher lesen werden, ziemlich klar an Philemon, klipp und klar, nimm den Onesimus wieder bei dir auf und behandle ihn genauso gut wie mich, wie du mich, den Paulus, behandeln würdest. Also er ermutet diesem Gutsbesitzer zu, diesem Unternehmer oder diesem Clanchef oder was immer es ist, egal was der gemacht hat, nimm den zurück und behandle ihn gefälligst anständig, auf Augenhöhe. Er ist genauso viel wert wie du. Interessant ist dabei, dass Paulus ihn nicht auffordert, in seinem Haus die Sklaverei abzuschaffen. Übertragen auf den Fall des Fleischfabrikanten Tönjes, mit den menschenunwürdigen Bedingungen in den Leiharbeitern würde das heißen, es geht gar nicht um die Abschaffung der Leiharbeit, sondern es geht darum, diese Menschen zu behandeln, als wären sie meine Geschäftspartner, meine Freunde, meine Familienangehörigen, meine Geschwister in der Gemeinde, meine Brüder und Schwestern. Dieser sozialrevolutionäre Ansatz von Paulus schafft also nicht die ungerechten Strukturen ab. Überhaupt nicht. Paulus saß ja selbst wegen seines Glaubens im Gefängnis und nicht wegen eines Verbrechens. Der Ansatz von Paulus geht anders. Akzeptiere erstmal die Grenzen, wie sie sind. Deswegen habe ich das heute auch überschrieben, trotz aller Grenzen frei sein. Akzeptiere erstmal die Grenzen, wie sie sind. Akzeptiere erstmal deine Grenzen, die du jetzt hier und heute hast, welche auch immer es sind. Die körperlichen, die geistigen, die vom Arbeitsplatz, die von der Familie, was immer es ist, die Corona-Grenzen. Und lebe unter den gegebenen Bedingungen, seien sie gerecht oder ungerecht, wie Jesus gelebt hätte. Sieh, und eigentlich ist es ganz einfach, im anderen, deinem Bruder, deine Schwester. Und wie wir eingangs gehört haben, die kann man sich nicht raussuchen. Auch wenn sie ein Verbrechen begangen haben, behandle sie auf Augenhöhe, wie einen geliebten Bruder, eine geliebte Schwester. Onesimus blieb Sklave. Er blieb Leibeigener des Philemon, aber als ein geliebter Bruder. Also Schluss mit der gegenseitigen Sklaverei der Angst, die wir auch unter uns betreiben. So ist jedenfalls zu hoffen, dass die Geschichte nach dem Brief von Paulus weitergegangen ist. Aber hören wir jetzt mal abschnittweise in den Brief hinein. Paulus, Gefangener Jesu Christi, und Timotheus, der Bruder an Philemon, unseren Geliebten und Mitstreiter, und Apphia, die Schwester, und Archippus, den Mitstreiter, und die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich in meinen Gebeten deiner gedenke. Denn ich höre von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und von deiner Liebe an ihn und zu allen Heiligen. Und ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir wirkt und dass du das Gute in uns erkennst, das auf Christus gerichtet ist. Denn viel Freude und Trost hatte ich an deiner Liebe, weil durch dich, Bruder, das Innerste der Heiligen erquickt worden ist. Erst einmal soweit. Es wird zunächst die Ausgangslage beschrieben. Paulus sitzt offensichtlich mit Timotheus im Gefängnis. Es kann aber auch sein, dass er einfach den Namen von Timotheus verwendet hat, damit er die Autorität unterstreicht. Er grüßt erst einmal Apphia, vielleicht sogar die leibliche Schwester des Philemon, und grüßt den Archippus. Beide leben anscheinend in dem Haus des Philemon. Es gab also dort eine Hausgemeinde. Dass Paulus dabei in den damaligen Verhältnissen ausdrücklich eine Frau erwähnt, ist revolutionär für die damalige Zeit. Hausgemeinden waren in der damaligen Zeit überhaupt das Fundament der Gemeinden oder der Gemeinschaften. Denn den Begriff Kirche, den gab es noch nicht, sondern einfach die Gemeinschaft von Christen in kleinen Gemeinschaften. Ist Vineyard in diesem Sinn eine Gemeinschaft von Gemeinschaften? Sind alle hier im Raum eingebunden in die Erfahrung gelebten Christseins in kleinen Gemeinschaften? Ich rede nicht von diesem Raum. In kleinen Gemeinschaften, wo man sich nicht ausweichen kann, wo man sich brutto erlebt. Hier kann man sich netto erleben. Nur die Schokoladenseiten des anderen raussuchen. Paulus schickt dann per Brief Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus. Auch das ist ein Hinweis zur Übertragung. Vielleicht sollten wir uns etwas konsequenter angewöhnen, wenn wir eine Mail schreiben oder einen Besuch machen, erstmal Gnade und Frieden zusprechen. Deshalb möchte ich euch jetzt ganz persönlich den Frieden und die Gnade Jesu Christi zusprechen. Egal, ob ihr Jesus kennt oder nicht. Jesus erbarmt sich über dich und über euch. Er gibt dir Frieden. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Und damit das nicht so theoretisch bleibt, sprich doch mal deinem Nachbarn diese Gnade und diesen Frieden jetzt zu. Jetzt tut es. So, jetzt sind wir vorbereitet, den Brief weiterzulesen. Die nächste Lektion ist, dass Paulus nicht mit der Tür ins Haus fällt, worum es ihm eigentlich geht, sondern er verweist darauf, dass er regelmäßig für Philemon betet. Das könnten wir eigentlich auch immer nehmen. Bevor man eine längere Mail schreibt oder einen Besuch macht, erst einmal ein paar Tage beten für den Empfänger, bevor man schreibt oder den Besuch macht. Gute Idee, ne? Und dann lobt Paulus, wie der Glaube von Philemon sich auswirkt. Er kommt dabei nicht einfach schön, dass du glaubst und auch dabei bist, sondern er spricht direkt den Kern der Wirksamkeit von Philemon an. Du berührst das Innerste der Heiligen. Du hast eine Gabe, das anzusprechen. Du hast die Gemeinde gestärkt und aufgebaut. Das heißt, dass wir, wenn wir mit jemandem zu tun haben uns erinnern, was ist eigentlich das Besondere an ihm, wie er glaubt, wie er lebt und ihn daran erinnern, wie er wirksam ist. Das ist mehr wie einfach, du bist ein toller Kerl, eine tolle Frau. Nee, das ist der Kern. Mensch, ich bin beeindruckt, wie du das oder das tust. Was lernen wir eigentlich jetzt aus der Vorrede? Wenn ich ein heikles Anliegen habe, und das Anliegen, was Paulus hatte, war ja erstens unverschämt und zweitens ziemlich heikel und das noch in der Situation. Besser nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern erst einmal den Boden bereiten bei meinem Gegenüber, indem ich ihm deutlich mache, wie sehr ich ihn wertschätze und wie sehr ich sein Leben wertschätze. Vor allem eine gute Übung, wenn wir mit Leuten zu tun haben, mit denen wir nicht zu tun haben wollen. Zum Beispiel bei einer Behörde oder beim Chef oder wie auch immer. Und dann kommt Paulus zur Sache, jetzt aber sehr direkt und unmissverständlich. Obwohl ich durch Christus volle Freiheit habe, dir zu befehlen, was du tun sollst, da fängt er schon mal gut an, ne? Ziehe ich es um der Liebe willen vor, dich zu bitten. Ich, Paulus, ein alter Mann, jetzt auch Gefangener Jesu Christi, ich bitte dich für mein Kind Onesimus, dem ich im Gefängnis zum Vater geworden bin. Einst war er dir unnütz, jetzt aber ist er dir und mir recht nützlich. Ich schicke ihn zu dir zurück, ihn, das ist mein Innerstes. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle dient in den Fesseln des Evangeliums. Ich schicke ihn dir zurück. Der mag nichts getaugt haben, aber jetzt nimmst du ihn bitte auf Augenhöhe zurück. Ich könnte dir das befehlen, was du zu tun hast. Aber ich bin ja ein höflicher Mensch. Bitte dich ja nur. Aber ist klar, was ich will, ja? Ganz schön dreist. Paulus nimmt da die Autorität eines Ältesten in der Gemeinde, einem anderen zu sagen, was er tun soll, und verpackt es anstandshalber in eine Bitte. Aber es ist eine Aussage mit voller Überzeugung aus dem Glauben heraus. Wären wir bereit, eine solche Aussage, die so provokant ist, zu welchem Thema auch immer, in unserem eigenen Leben von jemand anderem zu akzeptieren? Von jemand, der uns mit einem Vorschlag so herausfordert, wie Paulus das getan hat? Da kommt der Enkel zu Oma und sagt er, was die Oma tun soll, oder die Oma zum Enkel? Funktioniert das? Tun wir das? Achten wir einander so, dass wir das zulassen, dass jemand anderes so in unser Leben reingrätscht? Oder umgekehrt, wären wir bereit, jemand anderen im Geist Jesu so herauszufordern, wie Philemon von Paulus herausgefordert worden ist, und ihm auf den Kopf zuzusagen, was ich glaube, was ich für richtig halte? Mit der entsprechenden Vorbereitung, haben wir ja gerade gehört. Ist ja nicht so einfach, bevor man das tut. Muss ja erst der Boden bereitet sein. Paulus setzt aber noch einen drauf. Text. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun. Deine gute Tat sollte nicht erzwungen, sondern freiwillig sein. Ist ja schon fast ein bisschen zynisch. Denn vielleicht wurde er, Onesimus, eine Weile von dir getrennt, damit du ihn für ewig zurückerhältst, nicht mehr als Sklave, sondern weit mehr als geliebter Bruder. Du bist nicht länger ein Sklave der Angst, du bist ein Kind Gottes. Das ist er jedenfalls für mich, um wie viel mehr dann für dich als Mensch auch vor dem Herrn. Paulus spielt mit Gedanken. Na, eigentlich wäre das der Onesimus ja wert, dass er bei mir bleibt. Nicht? Also, der hat ja bei dir im Haus gelebt. Du bist ja Christ, der war Sklave. Um den hast du dich nicht gekümmert. Der war halt deine Arbeitskraft. Wie Christen als Vorgesetzte schon mal im Betrieb. Hauptsache, die schaffen es, doch egal, was mit ihnen los ist. Bei Paulus erlebt nun Onesimus Wärme und Liebe. Er erlebt Jesus Christus, er erlebt eine Bekehrung. Ja, wieso soll er den zurückgeben? Er hätte sich ja selber um den kümmern können. Aber dann dreht Paulus das und sagt, naja, das ist unanständig. Sowas macht man doch nicht ohne Zustimmung. Da müsste ja von dir aus freiwillig, von dir Philemon, der Sklave, der dir ja gehört, mir übertragen werden. Also sozusagen ein geordneter Spielertransfer wie beim Fußball und nicht einfach Personendiebstahl. Aber Paulus geht das dann auf der geistlichen Ebene an und fragt nach dem Willen Gottes, nach dieser Spielerei. Wieso ist Onesimus ausgerechnet bei ihm, Paulus, im Gefängnis gelandet? Das kann doch kein Zufall sein. Wieso habe ich plötzlich mit einem Menschen zu tun, mit dem ich nie zu tun haben wollte? Noch dazu kein Christ. Und der ist jetzt mit mir im gleichen Gefängnis, welchem auch immer, am gleichen Arbeitsplatz, im gleichen Betrieb oder wo auch immer. Und ich komme nicht weg, ich bin mit dem zusammen. Was wollte Gott damit bezwecken? Was will Gott damit bezwecken, wenn er uns Menschen in den Weg stellt, die wir uns nicht rausgesucht haben? Und die Einsicht von Paulus ist, vielleicht wurde er eine Weile von dir getrennt, damit du ihn für ewig zurückerhältst, nicht mehr als Sklaven, sondern weit mehr als geliebten Bruder. Paulus sieht also das Hauptziel Gottes, dass die Klassenunterschiede in der gegenseitigen Wertschätzung zwischen Armen und Reichen überwunden werden. Wir sind von Gott alle gleich wertvoll, egal wie viel wir geleistet haben oder leisten wollten. Gott will in dieser Handlung deutlich machen, was es heißt, dass ein Sklave frei wird. Natürlich denken wir vordergründig bei Sklaven dann an die arbeitsrechtliche Freiheit und das Recht auf Selbstbestimmung. Das ist auch gut so. Die tiefere Freiheit ist aber jenseits der gerechten oder ungerechten Ordnungen von Schichten, Sozialordnungen, Gefängnissen, Freiheitsbeschränkungen à la Corona und was es sonst noch alles in dieser Welt gibt. Es geht um die Freiheit der Ebenbildlichkeit Gottes. Du stehst mir gegenüber als Bruder und Schwester, als Geschöpf Gottes. Und du bist im Angesicht Gottes genauso geliebt und wertgeschätzt wie ich und umgekehrt. Du bist ein geliebtes Kind Gottes, egal ob schwarz oder weiß, ob schön oder hässlich, ob Deutsche oder Ausländer, ob ungebildet oder gebildet. Du bist ein geliebtes Kind Gottes, an dir habe ich wohlgefallen. Merkt ihr das? Unsere Antwort ist begründet: In dir habe ich meine Liebe gefunden. Jesus, Freund, bist du mir in den einsamen Stunden. Und ich glaube zutiefst, dass man nur aus dieser Geborgenheit heraus, zumindest ist es für mich so, diese innere Freiheit entwickeln kann mit der Versklavung anderer Menschen in Gedanken, Worten und Werken aufzuhören. Und dem anderen, egal wer es ist, das Ebenbild Gottes zu sehen. Paulus ist das aber immer noch nicht genug und das Faszinierende an diesem Brief, das mich auch so begeistert, er setzt nämlich noch einen Gedanken drauf. Er setzt die offensichtlich extrem guten Beziehungen und die Freundschaft zu Philemon, dem Gutsbesitzer, aufs Spiel. Mit einem einzigen Satz. Wenn du mit mir Gemeinschaft hast, nimm ihn auf wie mich. Wenn du weiter mein Freund sein willst, dann nimm diesen Sklaven auf und behandle ihn, wie du mich besklavet. Das ist so, als ob ich einem befreundeten Geschäftspartner sage, hör mal zu, du hast dich ungerechterweise von einem Mitarbeiter getrennt, weil er dich betrogen hat. Wenn du ihn nicht wieder einstellst, ist unsere Freundschaft zu Ende. Da haben wir mal auf den Punkt zu bringen. Das ist die Botschaft Paulus. Raus aus den Mechanismen, in denen wir gefangen sind. Raus aus unseren Gefängnissen. Paulus sprengt in seinen Handlungen das Gefängnis, in dem er sitzt. Und damit Philemon klar ist, wie ernst es Paulus meint, klärt Paulus noch mal kurz das Finanzielle. Wenn er dich aber geschädigt hat und dir etwas schuldet, setz das auf meine Rechnung. Ich, Paulus, schreibe mit eigener Hand, ich werde es erstatten, ohne jetzt davon zu reden, dass du dich selbst mir schuldest. Starker Satz, ne? Ja, Bruder, um des Herrn willen möchte ich von dir einen Nutzen haben, erquicke mein Innerstes in Christus und nimm den Kerl zurück. Das ist erstaunlich, Paulus wartet nicht irgendeine Rechtsprechung ab, sondern klärt vorab, wenn Onesimus geklaut hat und wenn er dich betrogen hat, dann ersetze ich dir das. Naja, beim Geld hört normalerweise ja die Freundschaft auf. Bei Paulus ist das anders. Er riskiert alles und er weiß ja gar nicht, was es ist. Das könnte also teuer werden. Erst jetzt ist Paulus mit seinem Anliegen durch und versichert durch den Brief überrumpelten Gesprächspartner, dass dieser auf ihn hören wird und noch mehr machen wird, als Paulus von ihm erwartet. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam habe ich dir geschrieben, ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich gesagt habe. Bereite zugleich eine Unterkunft für mich vor. Warte, ich komme, ich gucke, dass das alles geklappt hat. Denn ich hoffe, dass ich euch durch eure Gebete wieder geschenkt werde. Es grüßen dich Ephras, mein Mitgefangener in Jesus Christus, Markus, Aristarch, Demas und Lukas, meine Mitarbeiter. Ganzes Team, irgendwie hat das auch über die Gefängniswände da gut funktioniert. Die Gnade Jesu Christi, da kommt sie nochmal, und der Herr sei mit eurem Geist. Was ist das für ein fulminanter Brief? Wie viel Lebenspraxis klingt aus diesem Brief heraus? Und ich mag diesen Brief, weil er so völlig undogmatisch ist. Mitten in einer erbärmlichen Situation. Ungerecht eingesperrt im Gefängnis wegen seines Glaubens sitzt Paulus im Gefängnis mit diesem Sklaven zusammen. Und er macht was draus. Er sorgt erst einmal radikal für das Wohl dieses Sklaven. Natürlich nicht zum Billigtarif. Bei Paulus muss erst mal klar sein, dass Onesimus sein Leben umkehrt und sich zum lebendigen Gott bekennt. Vorher läuft bei Paulus gar nichts. Und in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Und dass er die Art und Weise seines Lebens umkehrt. Der wird mit dem Onesimus auch gearbeitet haben, was er in Zukunft von ihm erwartet, wie er sich verhält. Und dann kommt Paulus zum Zug, indem er klar macht, dass die Umkehr auch seinen Freund Philemon betrifft, obwohl der ja schon Christ ist. Interessant, ne? Da müssen zwei Leute umkehren. Also Umkehr ist nicht ein Spezialfach für Nichtchristen. Das geht uns genauso an. Umso mehr sollte es doch dem Philemon völlig klar sein, dass er seine Sklaven wie Menschen behandelt und wie Brüder und Schwestern auf Augenhöhe, auch wenn sie Sklaven sind. Am liebsten würde ich jetzt eine Kleingruppe mit allen machen, die Vorgesetzten im Betrieb sind, wie sie ihre Mitarbeiter behandeln. Wäre ein interessantes Predigtnachgespräch. Aber man könnte es ja umgekehrt machen, wie wir unsere Chefs behandeln. Genauso spannend. Und genau diese Umkehr im Führungsverhalten des eigenen Betriebs von Philemon erwartet Paulus jetzt von ihm. Ohne Wenn und Aber, sonst bist du nicht mehr mein Freund. Der Brief könnte uns ein Lehrstück werden als Beispiel für praktisches Handeln. Solche Lehrstücke dieser Art sollten wir einander erzählen. Die gehören hier als Lebenszeugnisse hierhin. Zur Ermutigung, wie das geht, praktisch Christ zu sein, auch wenn es unangenehm wird. Ich selbst habe vor kurzem mal solches Lehrstück erlebt bei einer Freundin unserer Gemeinschaft, Emanuel, die mit einer unglaublichen Zähigkeit und Penetranz sich für eine junge iranische Christin eingesetzt hat, die als Flüchtling unmittelbar vor der Abschiebung stand und aus juristischen Ermessen keine Chance mehr hatte. Kein Behördengang war ihr zu mühsam. Sie hat alle zum intensiven Gebet komplimentiert. Wir sind beballert worden, betet und weiß, ob wir wollten oder nicht. Hat sie gar nicht gefragt. Immer wieder. Sie hat einfach nicht aufgegeben. Rechtsanwälte eingeschaltet. Chefs von Behörden persönlich besucht und sie hat es geschafft, dieser Frau eine Arbeitsstelle zu vermitteln, mit der sie gegen eine Abschiebung geschützt ist. Und ehrlich gesagt, die meisten von uns haben nicht geglaubt, dass sie das hinkriegt. Erneuerung von Gesellschaft ist eine ganz praktische Sache. Das findet sich übrigens auch im Auftrag Vineyards wieder. Ich habe mir den mal durchgelesen. Die Musterhandlungsanleitung für diesen Auftrag von Vineyard, die ist im Philemonbrief. Wie man neudeutsch sagt, der Blueprint muss man nur nehmen, übertragen auf die eigene Situation und machen. Es kann keiner sagen nach dieser Predigt, er wisse nicht, wie er es anfangen soll. Also, egal wie dreckig es dir geht und in welchem Gefängnis du dich gerade befindest, gerade ob du dich gerade gerechter oder ungerechterweise schlecht behandelt fühlst, egal ob du in deiner Handlungs- oder Bewegungsfreiheit eingeschränkt wirst, körperlich oder durch Corona oder durch die Chefs oder durch Familienangehörige oder durch Arbeitslosigkeit oder auch in Situationen wie Menschen in der staatlichen Kontrolle in China. Deine Freiheit liegt auf einer anderen Ebene. Wir sind immer, egal wo, freie Geschöpfe Gottes, wir sind sein Ebenbild. Wir sind nicht dazu geschaffen, diese Welt zu retten, sondern sie durch unser konsequentes Leben lebenswerter zu machen. Für Einzelne, wie im Fall Onesimus, für Philemon, für ein ganzes Haus, für die Gemeinde oder auch für Paulus selbst in seiner durchaus nicht beneidenswerten Situation im Gefängnis. Trotz aller Grenzen durch den Geist Jesu Christi frei sein, ist die Botschaft des Philemonbriefs. Deswegen ist er Teil des Neuen Testamentes. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst, ich bin ein Kind Gottes. Jesus, und ich bitte dich jetzt, dass du alle Angst aus unserer Mitte reißt, alle Sklaverei, die wir uns gegenseitig antun, alle Stellen, wo wir uns versklavt fühlen, wo wir an unseren Grenzen leiden, an den Grenzen, die uns gesetzt sind, und rufe in diese Situation hinein und spreche es dir zu: Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Amen.